Es geht weiter. Nachdem wir eben gehört haben über den Code des Computers, geht es jetzt um den Code der Gesellschaft. Die andere Alternative zum Informatikstudium, gerne gesehen ein Jurastudium. Und was es damit auf sich hat, erzählt Ben Goshi. Viel Spaß.
Danke. Ja, warum Jurastudium? Ich habe die Überschrift von dem vorherigen Vortrag gesehen, dachte, da kann ich auch noch was draufsetzen. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach hoch. Jura ist das Fach, drittgrößte Fach. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr hoch, dass Leute hier dabei sind, die auch, wenn sie bei Jugendhakt sind, nachher doch Jura studieren. Und ich habe das mal als Tagesseminar gemacht für bei einer Jugendfahrt. Einer davon ist inzwischen Anwalt. Irgendwie packt's ja dann doch Leute immer. Was hat überhaupt IT mit Recht zu tun? Eine ganze Menge. Denkt nur an Datenschutzrecht. Das ist ja irgendwie alles gar nicht so weit fern. Wenn ihr mal auch Sachen verkaufen wollt, wenn ihr arbeiten gehen wollt, da hängen immer Verträge hinten dran. Und wenn es mal nicht klappt, gibt's Ärger und dann kommen die Juristen. Der zweite Teil ist, es hat halt ganz viel mit Politik zu tun. Und das interessiert ja auch in der einen oder anderen Art. Und deswegen hängt das schon auch eng zusammen. Ja, ich würde mich mal kurz vorstellen, weil mein bisschen Lebenslauf abgeben, um mal eine Vorstellung dafür zu bekommen, was man mit Jura machen kann. Also das Klassische ist halt so RichterInnen, StaatsanwältInnen und AnwältInnen. Aber es geht halt mehr darüber hinaus. Ich habe mit Jura mehr damit angefangen als Schüler. Ich habe meine Sommerferien zwischen 11. und 12. und 12. und 13. Klasse in einer Anwaltskanzlei verbracht und ein Praktikum gemacht. Dachte mir, okay, das Studium dazu will ich auch machen. Hab dann mit BWL erst angefangen, parallel zur Bundeswehr und dann noch Jura studiert. Hab relativ schnell einen Job bekommen als Mietenbuchhalter, also so Hausverwaltung, und hab da halt Mieten gebucht. Bin dann von dort in eine Anwaltskanzlei gewechselt, hab eine Steuerkanzlei aufgebaut. Also ich habe von Anfang an relativ viel Steuerrecht auch gemacht. Von dort dann nach dem ersten Staatsexamen zu einer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gegangen. Steuerberatung gemacht, klassisch ein bisschen Wirtschaftsprüfung. Erst war ich ein Dreivierteljahr bei einer Großkanzlei, also KPMG, eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Dann bin ich in eine mittelständische Kanzlei gegangen, habe da die Steuerassistenzzeit gemacht. Dann in das Referendariat. Man muss 2 Jahre Referendariat noch machen. Also wenn man macht das erste Staatsexamen, dann macht man 2 Jahre Referendariat, dann macht man nochmal ein Staatsexamen. Man hat 2 bei Jura. Und danach bin ich Anwalt geworden, war dann gut 10 Jahre Anwalt. Und dann, was Lebenslauf angeht, was man eben noch so alles machen kann, ich bin dann so ein bisschen durch Zufall kaufmännischer Leiter eines Filmspediteurs geworden. Also Filmspediteure sorgen dafür, dass der Film auch ins Kino kommt und die Werbung. Und war da kaufmännischer Leiter, also alles sich gekümmert um Rechnungswesen und mit dem Personal und was da so alles dranhängt. Von dort weiter 1 Jahr Elternzeitvertretung bei der Deutschen Bischofskonferenz in Berlin, die Schnittstelle zur Bundespolitik und der katholischen Kirche. Und da geht es halt darum, ja, klassischer Lobbyismus, da lernt man, wie entstehen Gesetze, man kommentiert Gesetze, man macht unter Umständen auch eigene Vorschläge für Gesetze und versucht die eben im Interesse desjenigen, für den man dann Lobbyismus betreibt, eben auch zu beeinflussen. Von dort bin ich dann weiter zum Deutschen Caritasverband, habe da die Kirchen haben so ein bisschen eigenes Arbeitsrecht, Mitarbeiterseite, der Tarifgebung, also wo es dann darum geht, wie viel Geld kriegen die Leute, ein paar Jahre beraten. Dann war ich 1,5 Jahre bei der Berliner Datenschutzbeauftragten, juristischer Referent für den Bereich Schule, also Datenschutzrecht. Und weil ich wieder ins Steuerrecht zurück wollte, bin ich jetzt seit 1 Jahr Finanzbeamter in einem Berliner Finanzamt. Und wie man mir jetzt ansieht, vielleicht bin ich gerade dort nicht, sondern bin jetzt 1 Jahr in Elternzeit, sonst sähe ich etwas anders aus, weil das ist doch ein bisschen konservativer. Also könnte mir keiner was, aber ich bin Beamter, aber nichtsdestotrotz würde ich so vielleicht nicht rumlaufen. Genau, also man sieht, man kann da relativ viel machen. Es gibt da weitaus mehr Jobs, als man sich erstmal klassisch denkt. Ja, was braucht es, wenn man Jura studieren will? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man Spaß am Lesen hat. Also wer nicht gerne liest, ist in dem Fach halt einfach falsch, weil man liest wirklich viel, man liest viele Bücher, man liest viele Urteile. Wer Spaß hat, und man forscht auch tatsächlich immer noch mit Büchern. Es gibt viele juristische Datenbanken, aber es bleibt halt nicht ganz aus, dass man auch mal so ein gedrucktes Ding in die Hand nimmt. Und hängt auch in Bibliotheken ab. Wer also gerne Bibliotheken mag, gerne mit Büchern arbeitet oder gerne viel liest, für den ist das Fach also schon mal ideal. man sollte Spaß haben, Dingen auf den Grund zu gehen, will sagen, mal ein bisschen tiefer schürfen. Oberflächlichkeit ist nichts, was irgendwie mit Jura zusammenpasst. Aber wenn man so eher der neugierige Typ ist und sagt, ich will auch mal echt verstehen, wie Sachen funktionieren, wie funktionieren manche Sachen auch gerade in der Politik, dann ist das eigentlich ganz cool. Politik ist genauso ein Stichwort. Politik ist Recht. Ja, also was macht Politik? Am Ende der Strecke kommt ein Gesetz raus. Und einige so kennengelernt, die sich für Politik interessiert haben und Politikwissenschaften studiert haben. Ich würde ja jedem empfehlen, der sich für Politik interessiert, studier Jura und nicht Politikwissenschaften oder Soziologie oder sowas. Alles coole Fächer, aber wenn du wirklich lernen willst, wie du mit Gesetzen umgehst und wie du Gesetze machst und wie die entstehen, dann ist halt Jura das eigentliche Fach. Also nirgendwo lernst du halt genau das ganz tief, unabhängig davon, ob dein eigenes Interesse da jetzt in dem Studium so vorkommt. Weil wenn du einmal verstanden hast, wie diese Gesetze funktionieren, dann kannst du das relativ gut. Das ist etwas, was du auch lernst, dass man sich sehr schnell auf solche neuen Sachen dann einlassen kann. Und das ist auch, selbst wenn man danach etwas macht, was nichts mit Jura zu tun hat, deswegen sind Juristen oft gefragt, man lernt halt wirklich sehr schnell sich auf neue Sachen einarbeiten und die sehr schnell aufnehmen und lernen. Also lernen hat man dann gelernt nach dem ersten Staatsexamen, das ist garantiert, sonst ist man vorher schon ausgesiebt worden und dass man auch neue Sachverhalte bekommt und dann mal auch in 2-3 Tagen tief irgendwo drinne steckt. Lust auf Diskurs, wer Lust hat, mit anderen auch zu diskutieren, der ist da auch sehr, sehr gut aufgehoben. Wer diskutieren ätzend findet, da wird's schwierig. Ich will euch am Ende noch mal so einen kurzen Fall vorstellen, damit ihr mal ein Gefühl für bekommt, wie diskutieren bei Jura eigentlich aussieht. Aber wer Spaß hat, mit anderen auch mal wirklich in ein Streitgespräch zu gehen, für den kann das eine ganz coole Sache sein, weil das ist genau das, was man beim Jurastudium ganz, ganz viel macht, sind sogenannte Meinungsstreitigkeiten lernen. Also es gibt diesen komischen Satz, irgendwie 3 Juristen, 4 Meinungen, und das lernt man in der Tiefe. Und wie geht man mit so Meinung um? Wie lernt man diskutieren? Wie lernt man argumentieren? Wie lernt man auch andere zu überzeugen? Das ist etwas, was in dem Studium ganz großen Raum einnimmt und womit man relativ viel Zeit verbringt. Das mit Go und dem Programmieren, das ist jetzt nur so halb ernst, aber es passt schon ganz gut. Man braucht Strategie. Go spielen ist auf jeden Fall gut, um Strategie zu lernen. Wer Go noch nicht kennt, unbedingt lernen. Da sitzt Micha beispielsweise, der bringt euch sofort Go mit Freude bei. Und Programmieren lernen, das macht er hier, glaube ich, genug. Apropos, wir machen auch Workshops dazu, jetzt noch im Laufe des Camps zu ATtiny und C und MicroPython und ESP. Also da habt ihr ja genug Möglichkeiten, auch Programmieren zu lernen. Es ist tatsächlich gut, weil einfach dieses strukturierte Denken, was im Jurastudium ganz wichtig ist und vermittelt wird, ist das, was man im Programmieren auch lernt. Ja, wie läuft so ein Studium ab? Man hat, wie gesagt, beim klassischen Jurastudium 2 Staatsexamen. Das ist zweimal schon leider ein bisschen durch die Hölle gehen. Man studiert also regulär so ungefähr 8 Semester. Das finde ich schon sportlich, also mit Steuerrecht war damals die Ansage, mit 8 Semestern, das könnt ihr euch gleich abschminken. Ist auch nicht, wenn man noch ein bisschen arbeiten geht. Also ich habe 13 gebraucht und war da jetzt nur wahrlich nicht langsam so. Aber so 8 bis 10 Semester sollte man einplanen. Nach 8 hat man noch einen Versuch mehr fürs Staatsexamen. Das ist sehr hilfreich, weil man etwas entspannter reingehen kann. Man braucht dann, also wie gesagt, man macht so die 8 Semester und man kann rechnen, man macht dann nochmal ein Jahr Vollzeit lernen für dieses Staatsexamen. Das ist schon so auch, ja, ein bisschen hart. Das wissen aber auch Arbeitgeber nachher zu schätzen, weil wer da durchgegangen ist, hat halt so eine gewisse Resistenz schon mal aufgebaut, wenn es darum geht, auch mal Sachen wegzuschaffen. Eigentlich hat man nur 3 Fächer, das hört sich erstmal total cool an. Man hat nämlich nur Zivilrecht, also alles, was so Mietverträge und Arbeitsverträge und Kaufverträge und so Kram, das ist alles Zivilrecht. Das zweite ist, man hat Strafrecht, ich glaube, das ist irgendwie noch am geläufigsten. Und das dritte ist öffentliches Recht, da lernt man am Anfang, was Grundrechte sind und was das Bundesverfassungsgericht eigentlich macht. Total praktisch, weil man kann eigentlich dann keine Zeitung mehr lesen, weil man sich immer wieder denkt, was für ein Mist schreiben die da eigentlich, so ist das doch gar nicht gelaufen. Weil man auch mal anfängt, die Urteile im Original zu lesen. Also Freude ist an Mangel Information, das schafft das Studium auch. Und danach lernt man Verwaltungsrecht, klassisches. Da geht es halt um so Fragen wie beispielsweise, kriegt jemand einen Gewerbeschein oder kann man den wieder abnehmen? Wie ist das bei einer Demonstration? Sowas wie Love Parade hatte ich mal in der Hausarbeit. Kann man die Love Parade irgendwie mit Müllgebühren überziehen? Und ja, solche Fragen. Oder kann man mal eine Demo verbieten oder auflösen? Wie ist das mit solchen Spaziergängern? Habt ihr in der Corona-Zeit bestimmt miterlebt. Wie ist das mit so Corona-Maßnahmen? Maßnahmen, wie ist das unter Umständen mit Datenschutzrecht, das lernt man im Verwaltungsrecht. Also eigentlich hat man nur diese drei Fächer. Im Staatsexamen sind also auch die Klausuren auf diese drei Fächer beschränkt. Dann gibt es noch so ein paar Nebenfächer. Ich glaube, man muss, also es hängt von den Bundesländern ab, aber in aller Regel muss man in einem einen Schein machen. Das ist sowas wie Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, Methodenlehre. Also da gibt es so eine Rechtsgeschichte, genau. Sehr, sehr spannend, aber die macht man einmal einen Schein und dann sind die auch weg. Und dann hat man die halt einfach mal. Aber die sind sehr gut, also ich habe die sehr genossen. Und dann hat man noch ein sogenanntes Vertiefungsfach. Also man hat ein Fach, wo man einen Schwerpunkt wählen kann. Bei mir war das Handelsgesellschaftssteuerbilanzrecht. Das hat halt zu BWL auch gut gepasst, aber da gibt es dann halt sowas wie Familienrecht und Arbeitsrecht und IT-Recht vielleicht. Gibt es bestimmt Unis, die das auch machen, und Konzernrecht. Also da kann man sich auch so verschiedene was aussuchen. Das macht man auch tatsächlich an der jeweiligen Uni und muss da eine Prüfung, eine Hausarbeit machen. Und beim Staatsexamen ist es so, deswegen heißt das auch Staatsexamen. Das legt man nicht an der Uni ab, sondern da wird man staatlich geprüft und hat dann Klausuren, und das machen die jeweiligen Bundesländer. Also ich glaube, es sind, hat man geändert, ich glaube, es sind 7 Klausuren auf 5 Stunden fürs erste Staatsexamen. So in der Größenordnung. Und da ist es immer so, man kriegt einen Fall und man muss ein Gutachten schreiben. Was heißt ein Gutachten? Man kriegt halt so einen Fall, kann man sich vorstellen, ja, irgendein Rechtsproblem, irgendwie Strafrecht, A hat den B umgebracht und C ist dann irgendwie noch vom Bord gesprungen, und wie haben sich jetzt alle Beteiligten strafbar gemacht? Und dann schreibt man darüber, welche Möglichkeiten es gäbe, was für Delikte kommen da in Frage, so in dieser Art schreibt man das runter. Dieses Gutachten, das ist tatsächlich was, womit man so aus Erfahrung 1 bis 4 Semester braucht, bis man dieses Ziel einmal drauf hat und diese Denke. Und wenn man es bis dahin nicht drauf hat, wird es dann auch eher schwierig. Was ist Jurastudium nicht? Also da war ich selbst im Jurastudium erstaunt, mit was für komischen Vorurteilen, also mit Leute, die Jura angefangen haben. Also wir haben relativ viele Abbrecher da. Also ich habe mit 480 Leuten angefangen im ersten Semester. Und bis zum großen Schein, der kommt nach dem vierten Semester, waren wir noch 250. Und man kann rechnen, da bricht nochmal ungefähr die Hälfte ab. Also die Abbrecherquote ist wirklich hoch. Und es ist erstaunlich, mit was für komischen Ideen da manche Leute reingehen. Meine Sache, die mir am meisten hängen geblieben ist, waren 2 Studentinnen, die völlig verzweifelt bei der ersten Strafrechtshausarbeit waren. Und ich fragte dann so, da kann ich euch irgendwie helfen? Was ist noch? Und die sagten dann so, naja, wir haben gedacht, wir lernen hier Plädoyers machen. Was? Wir sind nicht im amerikanischen Spielfilm. Ja, aber genauso dachten wir, machen wir das im Jurastudium. Ja, das war halt irgendwie, Jurastudium ist halt Texte schreiben, so, nicht Plädoyers halten. Also das gibt's auch in Deutschland gar nicht, das ist alles Quatsch. Aber das funktioniert natürlich nicht. Man lernt halt auch Klagen, lernt man erst im zweiten Staatsexamen. Bis zum ersten Staatsexamen macht man nur Gutachten, stringent Gutachten. Das ist auch gut so, irgendwann versteht man, warum man das braucht. Man lernt halt nicht, wie man vor Gericht geht. Das lernt man alles erst nach dem ersten Staatsexamen. Und das ist auch die große Hürde. Also auch da, das sind so ungefähr 30%, je nach Bundesland, die dann nochmal durchfallen. Es ist schon blutig. So. Aber wenn man es mal geschafft hat, man schafft es. Also wenn man will, nicht nur ermutigen, will er nicht demotivieren. Wer will, kann man das durchaus hinkriegen. Insofern auch vergesst irgendwelche Gerichtsshows oder Filme. Wenn ihr da Bock drauf habt, guckt euch mal lieber eine Anwaltskanzlei oder eine Behörde an. Macht da mal ein Praktikum. Hat mir jedenfalls sehr geholfen, um damals eine Vorstellung von zu bekommen. Ja, und was ist mit dem berühmten Auswendiglernen? Also es gibt ja irgendwie diesen Medizinerwitz, wo ein Professor bei den Medizinstudenten irgendwie sagt, die Aufgabe ist es, die Berliner Telefonbücher auswendig zu lernen. Das sind ja so 4 Schinken. Und Mediziner fragen ja nur, bis wann? Juristen würden ja erstmal fragen, ist es überhaupt zulässig, so eine Aufgabe zu stellen? Aber ich bin mir sicher, wenn man denen erklärt, warum es zulässig ist, fangen die auch sofort an, auswendig zu lernen. Das ist nicht ganz so hart wie im Medizinstudium, also meilenweit von entfernt. Ich lerne selbst total schlecht auswendig. Und ich hatte zum ersten Staatsexamen irgendwie so 400 Karteikarten, die ich in so einem Palm hatte. Die habe ich Tag und Nacht allein, also 400 allein fürs Strafrecht, Tag und Nacht mir reingezimmert, bis ich die auswendig konnte. Das ist so ein kleiner Teil, der viel größere Teil ist, dieses Verstehen lernen, wie funktioniert so das System. So, und das lernt man mit vielen Klausuren schreiben. Also dieses Auswendiglernen ist nicht so schlimm. Niemand lernt irgendeinen Paragraphen auswendig. Also das gibt's nicht. Man kann teilweise die Paragraphen auswendig, weil man sie einfach so oft gelesen hat, ja. Aber ich habe mich nie hingesetzt, oder Hausnummern, ja, also diese Paragraphen, Ziffern, so, also, weiß ich nicht, 433 ist der Kaufvertrag, BGB. Das habe ich mich nie hingesetzt und gelernt, sondern ich habe einfach so viele Klausuren geschrieben, wo man das immer wieder hinschreiben musste, bis es halt einfach versehentlich im Kopf war. So. Also insofern ist es mit dem Auswendiglernen als Vorurteil, ja, man muss viel lernen, aber es ist halt nicht so dieses unbedingt wie bei Medizinern, wo man dann Listen mit Knochen oder so lernt. So schlimm ist es nicht. Ja, was ist juristisches Denken? Das ist das, was eigentlich spannend ist. Wer sich dafür interessiert, mein Tipp wäre immer das Glasperlenspiel von Hermann Hesse lesen. Glasperlenspieler, Glasperlenspiel, irgendwie so. Weil das ist das, was das Jurastudium auch so spannend macht. Und wir kriegen das zeitlich hin. Ich würde euch dazu gerne einen kurzen Fall vorstellen und euch kurz zeigen, wie man so einen Fall löst und wo da die Diskussion entsteht und wie Juristen anfangen zu diskutieren, weil ich glaube, das ist das, was am besten verständlich macht, was man da eigentlich im Studium nachher auch treibt. Den Fall kann ich euch ganz kurz erzählen, das Rose Rosal, uralt, 1859 vom preußischen Obertribunal entschieden worden, also wirklich Asbach uralt. Da gibt es tatsächlich auch noch einen Gedenktafel an dieser Stelle, wo der, ich bringe mal die Namen durcheinander, der Harnisch ermordet wurde, oder war es der Schliebe? Nee, der Harnisch, genau. Also der Fall war wie folgt, es gab einen Rosal, das war der Anstifter, der hat zu dem Rose gesagt, bring mir doch bitte mal den Schliebe um. Erschieß den. Der läuft immer so morgens gegen 8 läuft er da an der Wegbiegung entlang, legt dich da auf die Lauer und erschießt ihn und kriegst Geld dafür. Und dann hat er sich auf die Lauer gelegt und dann kam Harnisch vorbei, das war ein 18-jähriger Schüler, der sah irgendwie im Morgengrauen irgendwie ähnlich aus und Rose hat abgedrückt und erschießt den armen Harnisch, erschießt diesen Schüler, den er ja eigentlich gar nicht erschießen wollte, ja, weil eigentlich wollte er Schliebe schießen, weil dafür kriegt er Geld. Also der hat erstens mal kein Geld bekommen und ist dann noch in den Knast gegangen. Das ist irgendwie scheiße gelaufen. Und jetzt wird's bunt, weil wie ist denn das, wenn ich jemanden erschieße, den ich gar nicht erschießen wollte? Und wie ist das mit demjenigen, der dann angestiftet hat zum Mord, also dem er gesagt hat, du sollst ihn erschießen, aber der dann am Ende der Strecke jemand ganz anderen erschießt, als man eigentlich wollte. So, macht sich da jetzt jemand strafbar? Also das Gefühl sagt ja schon, das kann ja jetzt irgendwie nicht sein, dass man die nach Hause schickt und sagt, naja, ist halt scheiße gelaufen, macht's nochmal oder so. Das kann ja nicht das Ergebnis sein. Wie geht man da um? Also wir vergessen mal kurz, weil das kriegen wir zeitlich nicht hin. Was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Eigentlich ein tolles Thema, weil da kriegt man, wenn man Tatort guckt oder so Krimis, immer die Krise, weil, naja, läuft meistens schief. Totschlag ist, hatte ich das nicht so mal hier abgedruckt? Nee. Totschlag ist 212 Strafgesetzbuch. Wer einen anderen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren bestraft. Und dann Absatz 2, in besonders schweren Fällen kann die Freiheitsstrafe auf lebenslänglich anerkannt werden. Das ist so das, was in dem Totschlag drin steht. Ich wollte eigentlich eine Folie jetzt haben. Also, wer einen Menschen tötet, so heißt es im Gesetz, wer einen Menschen tötet, und jetzt guckt man sich im Strafrecht einfach an, was gibt es? Es gibt einmal so einen objektiven Tatbestand, einen subjektiven Tatbestand, ich erkläre das gleich, und objektiver Tatbestand, das heißt, man braucht einen Taterfolg. Taterfolg beim Totschlag liegt nahe, da muss irgendeiner am Ende der Strecke tot sein. So, sonst wird's nichts, da wird sonst kein Fall draus. Und anderer Mensch liest man rein, weil sonst wäre der Selbstmord strafbar. Jetzt könnte man lächeln und sagen, ja, Selbstmord strafbar, was soll denn der Quatsch? Hatten wir tatsächlich mal im Mittelalter. Und im Mittelalter war das so, dass der Selbstmord der Todesstrafe unterlag. Also wer beim Selbstmord gescheitert ist, dem ist dann geholfen worden. Also ganz fürchterliche Ideen. Bei uns liest man das rein, da steht zwar nur, wer einen Menschen tötet, aber gelesen wird, wer einen anderen Menschen tötet, haben wir. Und Kausalität heißt, kann sich nicht ausführen, wo das Fälle sind, wo das mal nicht zutrifft. Aber man sagt, wenn man das Ereignis sich hinwegdächte, dann muss auch die Tat weg sein. Will sagen, hätte der nicht geschossen, dann dürfte der nicht tot sein. Aber er hat ja geschossen, er ist tot, also ist es kausal. So. Objektiver Tatbestand sind wir durch. Subjektiver Tatbestand, und jetzt wird es nämlich interessant, das ist der sogenannte Vorsatz. Begriff habt ihr bestimmt schon mal gehört. Vorsatz ist das Wissen und Wollen im Bewusstsein der Rechtswidrigkeit der Tatbestandsmerkmale. Also Wissen und Wollen, so, man muss wissen, was man gemacht hat, und man muss wollen. Und jetzt wird es ja schon spannend, weil was hat er denn gewusst? Der wusste, da läuft ein Mensch lang, aber der wollte den ja gar nicht umbringen, wenn er gewusst hätte, wer das eigentlich ist. Hat er denn dann Vorsatz? Wenn er keinen Vorsatz gehabt hätte, also für die Geschichte ist der, geht der lebenslang. Ja? Das ist ein Mord, wie gesagt, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Aber wenn der keinen Vorsatz hat, dann ist das nur eine fahrlässige Tötung. Fahrlässige Tötung, naja, 2 Jahre, wenn er Glück hat, Bewährung. So. Das macht also ja schon mal irgendwie einen Unterschied, ob man jemanden lebenslang in den Bau schickt. Oder sagen wir beim Totschlag mindestens 5 Jahre, das ist in der Praxis bei so einem Fall mindestens 10. oder ob man sagt, wir schicken mal 2 Jahre Bewährung. Merkt man ja schon. Also der Täter, die Täterin haben durchaus ein Interesse, dass das eher kürzer ist. Man kann sich vorstellen, Opfer in aller Regel ein anderes Interesse. Ja, wie ist das jetzt mit dem Wissen und Wollen? Da kann man tatsächlich lange diskutieren. Ist bis heute auch nicht so richtig. Also es ist klar, wie es entschieden wird. So, die Rechtswissenschaften haben da irgendwann mal gesagt, so muss das jetzt sein. Aber das ist sowas, womit man sich im Strafrecht durchaus mal über mehrere Wochen beschäftigt, wie man genau diese Argumentationsstränge dann verfolgt. Wie man sagt, ja, was wollte der denn? Wollte der wirklich diesen einen erschießen? Nein, der hat auf einen Menschen angelegt. Und wenn er auf einen Menschen anlegt, dann hat er auch gewusst und gewollt, was er da gemacht hat. Dann kann man sich angucken, na, ist denn das mit dem Vorsatz? Ist Vorsatz immer genau dieses Wissen und Wollen? Ja, da kann man ein bisschen weniger Wissen sein und ein bisschen weniger wollen und dafür, also mehr Wissen, weniger wollen, mehr wollen, weniger Wissen, so, da gibt es so Abstufungen. Der wusste vielleicht nicht alles, aber was er gewollt hat, war, er wollte diesen Menschen umbringen. Auch wenn er nicht genau gewusst hat, wer es ist. Wenn man sich dann versucht, und genau das lernt man, und das ist aber das, was dann das spannend macht, auch später in Argumentationen, man muss versuchen, sich zu überlegen, man versetzt sich in die jeweiligen Lagen hinein. Also man steht einmal auf der Seite des Strafverteidigers oder der Strafverteidigerin. Was würde die da wohl vorbringen? Und dann dreht man sich quasi um und überlegt sich, was würde der jetzt ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin, aber die sollen eigentlich objektiv sein, sagen wir mal Nebenkläger, also die das Opfer vertreten oder die das Opfer vertreten, was würde so ein Nebenkläger oder Nebenklägerin eigentlich sagen? Und dann versucht man diese einzelnen Argumente mal aufzuschreiben und versucht abzuwägen und versucht dann irgendwie zu einer Lösung zu kommen und das zu machen, was ein Richter oder eine Richterin macht und sagt, okay, irgendwie müssen wir jetzt mal zum Punkt kommen und müssen sagen so, wir sagen, Lösung ist, ja, du hast zwar nicht den erschossen, den du erschießen wolltest, aber du wolltest einen Menschen töten und damit sind wir beim Vorsatz und damit sind wir auch beim Totschlag, weil das ist ein Vorsatzdelikt, kein Fahrlässigkeitsdelikt, also Fahrlässigkeit ist so aus Versehen irgendwie, kann ja mal passieren, aus Versehen einen erschossen, so. Das klingt jetzt dämlich, aber die Fälle gibt es tatsächlich. Das sind dann die Jagdunfälle, weil der Fall, wo das nämlich anders ist, man zielt auf ein Wildschwein, also denkt, es ist ein Wildschwein. Und das war irgendwie einer, der da im Strauch rumgehampelt ist und drückt ab. Da sagt man, naja, die sind ja nicht gleich. Das ist ja nicht Mensch-Tier, der wollte ein Tier erschießen. So, das darf der auch als Jäger unter Umständen und drückt ab. Und dann läuft da irgendwie irgendein Hansel durch den Wald. Was fällt ihm auch ein, durch den Wald zu laufen? Wie sieht es da aus mit dem Vorsatz? Wollte der das? So, da sieht die Lage schon durchaus anders aus und da merkt man so, okay, das ist schon gar nicht mehr so trivial. Und auch der Fall, wenn man sich vorstellte, der hat zwar auf den Menschen gezielt, aber es ist das Wildschwein, was er getroffen hat. Wie ist denn das dann? Und wie ist das mit der Sachbeschädigung am Wildschwein oder am, was ist das dann, irgendwelche Wildereidelikte? Verwirklicht der die dann auch? So, also da merkt man schon so ein bisschen, man kommt da in ein weites Feld. Ja, also wie gesagt, hier erstmal Vorsatz, Rechtfertigung, das ist sowas wie Notwehr. Naja, Notwehr haben wir irgendwie nicht so richtig. Und Schuld, das ist dann der spannende Teil mit Zurechnungsfähigkeit, also Drogen, Alkohol, solche Dinge oder Alter. Ja, unter 14, schuldunfähig, zack, bumm. Oder geisteskrank, schuldunfähig. Das heißt, man kann den oder diejenige nicht verurteilen. Ist übrigens eine Scheißstrategie, als Strafverteidigerin auf Schuldunfähigkeit zu gehen, weil es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man kriegt nur so eine verminderte Schuldfähigkeit durch, dann steht das aber lebenslang im Führungszeugnis. Das ist total blöd, weil alle denken sofort, du bist Gaga. Oder man kriegt eine volle Schuldfähigkeit. Dann heißt das in so einem Fall, man landet nicht im Knast, wo man Chancen hat, irgendwann rauszukommen, sondern man landet in einer geschlossenen Anstalt. Da kommst du erst raus, wenn die der Meinung sind, dass du nichts mehr tust. Das ist deutlich schwieriger, da jemals wieder rauszukommen. Das muss man sich also als StrafverteidigerInnen sehr genau überlegen. So, Schuld, sagen wir, haben wir auch nichts. Und dann sind wir da auch durch und können feststellen, ja, Totschlag ist zu bejahen. Man würde hier auch noch feststellen, ist ein Mord, weil vielleicht, wenn wir die Zeit noch haben, Mord, da müssen so bestimmte Motive, also bestimmte Qualifikationen nennt man das, bestimmte Sachen noch erfüllt sein. In dem Fall wäre es Habgier. Habgier ist, wenn man etwas macht, um Geld zu erlangen oder irgendwelche wirtschaftlichen Vorteile oder auch Sachen zu ersparen. Also Sachen zu ersparen heißt, das Kind zu erschießen, damit man keinen Unterhalt zahlen muss. Ja, du guckst ja erschrocken, die Fälle gibt es leider wirklich. Kind zu erschießen, um sich vor dem Unterhalt zu drücken, das ist Habgier. Und da ist man dann auch im Mord. Und der Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist halt, beim Mord ist immer lebenslang. So. Genau. Das ist so ungefähr, wie Jura funktioniert. Das macht man dann in aller Tiefe und macht man über mehrere Jahre. Ich kann nur sagen, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde das jederzeit wieder machen. Auch wenn ich viel mit Technik mache, kann dann nur zu ermutigen, sich das mal anzugucken und vorher, wie eben auch schon gesagt, durchaus informieren, Studienverlaufspläne angucken, mal mit Leuten sprechen, die das studieren. Man kann auch vorher, also ich habe während der Arbeitszeit dann viel mit Rechtsgeschichte mit beschäftigt, man kann vorher sich schon mal beschäftigen damit. Das nimmt eigentlich das Studium ab, aber man kriegt schon ein besseres Gefühl für und das kann auch durchaus Freude bereiten. Soweit im Schnelldurchgang. Gibt es von euch noch Fragen? Ja, nur zu.
Wie ist das mit der Person, die das so angestiftet hat? War das denn nicht der Mord zu der
Mord? Ich kann auch schreien. Stream. Nee, funktioniert. Genau. Die Person, die letztendlich zu dem Mord angestiftet hat, der Mord, zu dem angestiftet wurde, ist ja letztendlich nicht passiert, weil ja. Die Person, die umgebracht werden sollte, nicht tot ist. Ist die trotzdem zu belangen?
Ja, also das preußische Obertribunal hat da gesagt, ja, diese Aberratio Ictus nennt man das, also dass man quasi die Person verwechselt, nennt sich juristisch Aberratio Ictus, die schlägt auf den Anstifter oder die Anstifterin durch. Das ist in dem Fall tatsächlich noch ein Stück komplizierter, weil, wie gesagt, es gibt beim Mord braucht man diese Qualifikationsmerkmale und unter Umständen hat der Anstifter ein anderes Qualifikationsmerkmal. Also der will jemanden erschießen, weil er, weiß ich nicht, Eifersucht, niedere Beweggründe und der TäterIn erschießt aber, weil er Geld dafür kriegt, also Habgier. Selbst da sagt man, das schlägt jeweils durch. Aber das ist eine super Frage, weil genau darüber kann man lange Aufsätze lesen und schreiben. Noch Fragen?
Du hast ja gesagt, du hast vor allem so Steuerrecht gemacht. Was war denn so der krasseste Fall, den du hattest als Anwalt?
Im Steuerrecht? Wäre ich jetzt aus dem Stegreif, ja, Steuerstrafrecht dann teilweise. Und da würde ich jetzt sagen, als Anwalt würde ich jetzt ungerne da Näheres zu sagen. Aber ja, man findet da durchaus interessante Dinge, was Leute dann auf einmal vergessen, in ihrer Steuererklärung anzugeben. So. Und dann stehen auf einmal so komische Leute morgens um 6 und klingeln an der Tür und es ist kein Brötchendienst. Die räumen auch auf. Also ich war jetzt im Rahmen, während du rüberbringst, während der auch bei der Steuerfahndung mal kurz und habe da auch mal mitgeholfen, eine Wohnung aufzuräumen. Das ist schon durchaus auch mal spannend, das dann, wenn man vorher Verteidiger war, das auch mal von der anderen Seite zu sehen.
Ist Steuerhinterziehung auch ein Fall von Habgier?
Nee, das ist ein eigenes Delikt. ...370 Abgabenordnung, falls du da mal nachlesen möchtest. Eine Blankettvorschrift, juristisch sehr spannend.
Gibt es neben dem Jurastudium auch noch Qualifikationen, die in diesen Bereich spielen, die man machen kann? Oder muss man Jura studieren, um in irgendeiner Form qualifiziert zu sein, Dinge beurteilen zu können, Dinge schreiben zu können, etc.?
Ja, das muss man unterscheiden. Also es gibt inzwischen an vielen Fachhochschulen Wirtschaftsrecht. Damit kann man dann in Kanzleien unterstützend arbeiten, aber die klassischen juristischen Berufe sind sogenannte Vorbehaltsberufe, also Anwalt, Richter, Staatsanwältin, aber eben auch viele Bereiche in der Verwaltung, also auch das, was ich mache, da braucht man 2 Staatsexamen für und da kommt man auch nicht drum herum. Man kann dann, wenn man Anwalt oder Anwältin ist, dann noch weitere Qualifikationen zusätzlich machen, aber die erste Hürde ist, man muss diese 2 Staatsexamen haben. Ist ähnlich wie bei Ärzten, ja, also Ärzte, Ärztinnen, du kannst halt auch, wenn du wirklich ärztlich arbeiten willst, also nicht nur helfend, sondern wirklich ärztlich, dann musst du auch eine Approbation haben, also die 3 Staatsexamen bei denen.
Vielen Dank für diesen spannenden Einblick, was Jura alles bedeuten kann und Steuerrecht wurde genannt, wir wissen alle, worüber man den Staat wirklich bekommt, über das Steuernrecht, wenn man irgendwas nicht versteuert hat. Wenn ihr weitere Fragen habt, sprecht Mugoshi einfach an. Hier geht es um 17 Uhr weiter mit einem Einblick in die Tech-Szene in Kenia. Bis dahin, habt einen schönen Tag.
Und guten Appetit.